Ja, man muss sich natürlich erstmal ein bisschen daran gewöhnen. Das Umfeld nachts ist schon sehr anders als am Tage. Es geht schon ein gehöriges Stück weiter in Richtung Instrumentenflug als der normale Tagsichtflug. Auch die Kommunikation mit ATC, also mit den Radarlotsen.
Moin in der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Fritz, Johann und Christian.
Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Moin, moin, herzlich willkommen an Bord der Privatpiloten-Lounge. Ich grüße ganz herzlich nach Bielefeld den Christian. Hallo, grüß dich.
Hallo Fritz, schönen guten Abend an dich und an euch da draußen, egal wo ihr uns gerade hört.
So, wir haben uns heute wieder einen Gast eingeladen. Und zwar wollen wir mal auf das Thema Nachtflug eingehen. Unser Gast, den wir eingeladen haben, er ist 33 Jahre jung. Er fliegt unter anderem Cessna und auch King Air 250. Er besitzt viele Lizenzen, das ist also PPL, CPL, er kann IFR fliegen, SEP und MEP ist auch eingetragen bei ihm im Flightlog. Er ist FI und Prüfer für PPLA. Er ist in Porta Westfalica zu Hause. Er bildet unter anderem natürlich auch Piloten im Nachtflug aus. Unter anderem hat er auch hier den Christian in der Nachtflug-VFA ausgebildet. Und wir freuen uns, dass er heute bei uns hier zu Gast ist, dass er sich die Zeit genommen hat, unsere Fragen zu beantworten. Herzlich willkommen, Pascal Holzmüller.
Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich.
Hallo, Pascal. Pascal, meine ganz erste Frage als Nicht-Night-VFA-Flieger. Wann kann ich mit dem oder nach dem Scheinerhalt mit meiner Nacht-VFR-Ausbildung denn eigentlich starten?
Es hat sich noch gar nicht so rumgesprochen. Mittlerweile ist es tatsächlich möglich, die Nachtflugausbildung schon in der PPL-Ausbildung zu absolvieren. Natürlich kann aber ansonsten direkt nach Abschluss der PPL-Ausbildung auch damit begonnen werden.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Okay, das wusste ich auch zum Beispiel noch gar nicht, weil bisher war das immer so getrennt, ne? Man macht so seinen Schein und irgendwann sagt man so, jetzt mal Nacht, das wäre eine super Sache, eine coole Erfahrung. Die Frage, die ich vielleicht mal gleich hinterher schieben möchte an der Stelle, Nachtflug in Deutschland, kommt mir manchmal so vor, als wenn es ein bisschen exotisch wäre. Wie siehst du das?
Ja, Nachtsichtflug in Deutschland ist auf jeden Fall noch etwas exotisch, allerdings auch im europäischen Nachbarland eher die Ausnahme. Sicherlich bei uns durch die Flugleiterpflicht und die damit verbundenen schlechteren Öffnungszeiten der Flugplätze auch noch ein bisschen stärker ausgeprägt. Generell würde ich aber auch schon sagen, dass 99% aller PPL-Stunden tagsüber geflogen werden.
Ja, genau. Das ist auch ein bisschen der Hintergrund meiner Frage. Also das hängt natürlich sehr eng auch mit der ganzen Thematik Infrastruktur natürlich zusammen, die wir hier in Deutschland, aber halt auch in Europa wiederfinden, die sich doch maßgeblich natürlich auch von den USA unterscheidet. Da kommen wir später aber auch nochmal zu der ganzen Thematik. Vielleicht gehen wir nochmal da rein, was der Fritz im Grunde angerissen hat. Du sagtest, okay, man kann auf der einen Seite direkt in der Ausbildung auch diese Disziplin in Anführungsstrichen schon gleich mitmachen. Und ansonsten kann man direkt danach beginnen. Gibt es auch sowas wie eine Theorie?
Es gibt auch einen vorgeschriebenen Theorieunterricht. Also wenn wir schauen wollen, was für die Ausbildung alles notwendig ist, dann können wir das natürlich in der Part FCL tun. Wie alle anderen Ausbildungsvoraussetzungen, sei es jetzt für eine Berufspilotenausbildung oder für ein Type Rating für ein komplexeres Flugzeug. Und die Part FCL sieht für die Nachtflugqualifikation oder Nachtflugberechtigung, wie sie jetzt wieder heißt, auch einen Theoriekurs vor. Der Umfang des Theoriekurses ist dabei nicht zeitlich vorgegeben, sondern nur inhaltlich. Grundsätzlich kann man das ganz prima an einem Abend abreißen.
Ja, ich erinnere mich, dass wir das damals auch in Vorbereitung, glaube ich, gab es einen gesonderten Block Theorie an einem Abend, den wir damals gemacht haben für alle Kandidaten, die dann quasi jetzt in der dunklen Jahreszeit, machen wir das halt ja in Bielefeld auch immer traditionell, die dann im Grunde erstmal so in einem Workshop-Charakter, sage ich mal, gebrieft worden sind als Theorie und dann halt individuell dann halt in die Praxis gegangen sind. brauche ich dafür eigentlich irgendwelche besonderen Voraussetzungen? Also ich sag mal irgendwie, ja, Lizenzen, medizinisch, was weiß ich, je nachdem.
Also mit einer vollwertigen PPL brauchst du weiter nichts. Falls du als Anwärter nur eine LAPL hast, dann müsstest du vorher noch die Basic IFR-Übungen aus dem PPL-Teil absolvieren. Dann kannst du im Grunde direkt losgehen.
Genau, das ist die Besonderheit jetzt nochmal Richtung LAPL. Das hätte ich sonst auch gleich nochmal gefragt. Das glaube ich, kann man damit, glaube ich, ähnlich, das ist so wie damals bei dem nationalen, beziehungsweise beim ICAO PPL, wo man dann CVFR aufgesattelt hat. So muss ich mir das vorstellen, ne?
Ja, genau. Es gab ja diesen, ich weiß nicht, unsere Flugplatzrentner haben das damals immer Platzgeierschein genannt, weil da viele Navigationsübungen nicht mit dabei waren. Mittlerweile wüsste ich jetzt allerdings nicht mehr, dass es irgendwo noch diese im PPL-Bereich diese nationalen Lizenzen gibt. Der LAPL ist ja eine nationale Sonderregelung, die nicht ICAO-konform ist. Und deswegen hat man da halt auch diese Regelung getroffen, dass da zumindest diese Basic-IFR-Übungen dann noch nachgeholt werden müssen.
Hm. Okay, das heißt, wenn ich mit einer alten Lizenz komme oder halt eben mit so einer Sonderlizenz, also Sonderlizenz in Form von entweder alte nationale oder, gut, die gibt es ja auch schon länger nicht mehr, oder halt mit einem LAPL, dann muss ich im Grunde eben das noch mit einschieben.
Ist auch absolut sinnvoll.
Ja, auf jeden Fall. Also klar, wer das erste Mal nachts fliegt, der wird das, glaube ich, zu schätzen wissen. Wie lange muss ich dafür ungefähr so rechnen?
Für die Absolvierung der Basic-IFR-Übung? Mhm.
Was ist so deine Erfahrung?
Ich denke, das ist in zwei Flugstunden, Flugsessions ist das zu erledigen.
Okay.
Also es geht da ja primär um die berühmte Umkehrkurve, mit der man also die Unfallraten von VFR-Piloten in IMC-Bedingungen ganz massiv runtergebracht hat. Und das macht man ein-, zweimal, also an ein-, zwei Tagen. Und dann hat man das eigentlich so weit verinnerlicht, dass man das auch praktisch abrufen kann.
Hm. Ja. Also ich komme ja auch von diesem Weg. Ich bin ja, wie der ein oder andere inzwischen weiß, damals von UL über PPL und dann gab es damals ja eben diesen Übergang mit den nationalen Sachen und so. Und ich habe genau das eben auch gemacht und das ist auf jeden Fall auch, glaube ich, wenn man das noch nicht gemacht hat, vorher wirklich eine gute Vorbereitung und wirklich dann auch, denke ich, wenn man nachts fliegt, auch wirklich, das braucht man am Ende auch. Ne? Also das ist dann schon eine ganz andere Geschichte. Muss ich irgendwas büffeln, in Anführungsstrichen, oder gibt es sinnige Vorbereitungen, die du empfehlst, oder wie ist so allgemein die Herangehensweise eigentlich, wenn ich jetzt sage, jetzt will ich halt Night VFR machen?
Abgesehen von dem Theoriekurs, den man ja eh absolvieren muss, macht es natürlich Sinn, abhängig von den eigenen fliegerischen Voraussetzungen, sich nochmal anzuschauen, wie so ein Flugplan funktioniert, welche Luftraumstruktur man wohl nachts vorfinden wird. Es gibt ja das berühmte militärische Nachttiefflugsystem. Da kann man natürlich mal nachschauen, ob das auf den geplanten Trainingsstrecken so in Frage kommt. Und ja, ansonsten würde ich dem Schüler immer empfehlen, das so ein bisschen auf sich zukommen zu lassen. Vieles klärt sich dann in der Praxis, was im Vorfeld für den Schüler noch gar keinen Sinn ergibt.
Hm. Das hast du gerade angesprochen. Also wenn man zum Beispiel, das stimmt, wenn man sich dann mit NVFR beschäftigt, dann erkennt man plötzlich auch irgendwann mal, zum Beispiel im Skydim, dass es eben bestimmte EDRs gibt, die halt nur bei Night Flight applyen. Also das sind schon ein paar Besonderheiten, die dann am Ende auf einen zukommen. Aber da kommen wir, glaube ich, gleich auch später nochmal zu, auch was so ein bisschen das ganze Thema, was ist die Flugvorbereitung, mit dem spreche ich da und so. Fritz, es geht weiter. Was denkst du in Form von, was brauchen wir noch, um nachts zu fliegen?
Ich glaube, wir brauchen ein Flugzeug. Würde ich jetzt mal so ganz spontan raushauen. Pascal, was muss mein Flugzeug überhaupt für eine Anforderung erfüllen, dass ich mit dem Hobel jetzt hier nachts rumsausen darf?
Wir brauchen natürlich Licht und das nicht zu knapp. Also vorgeschrieben sind eigentlich relativ wenige Dinge. Wir brauchen natürlich Positionslichter am Flugzeug. Die müssen auch funktionieren im Gegensatz zum normalen Tagbetrieb. Wir müssen eine Cockpitbeleuchtung haben. Wir müssen auch eine Taschenlampe mitführen und die auch funktionsfähig haben. Und so ein paar andere Kleinigkeiten noch. Wir brauchen für Nachtsichtflüge eine etwas erweiterte Flugsicherungsausrüstungsverordnung. Das finden wir in Part Non-Commercial Operations. Dann, wir fliegen ja in den seltensten Fällen Commercial dann nachts mit unserer 172 durch die Gegend. Ja, also wir brauchen ein VOR-Anzeigegerät. Das können wir substituieren durch ein GPS, was wir jetzt mittlerweile in den meisten Flugzeugen haben. Und da sollte man schauen, dass man sich da nicht auf die gesetzlich vorgeschriebenen Basics beschränkt, denn dann sitzt man im schlimmsten Fall tatsächlich mit irgendeiner alten Halogenfunzel oder Glühbirnfunzel in der 152, wo man dann akkurat gar nichts sieht. Also da darf es dann ruhig ein bisschen mehr sein.
Ich kann mich daran erinnern, ich habe mit dem Johann in einer unserer Folgen, hast du schon gehört, auch nochmal den Nachtflug angesprochen. Da wurde auch eine Stirnlampe angesprochen. Würdest du auch als erfahrener Nachtflieger sagen, lieber so ein Rotlicht? Weil ich stelle mir das jetzt so vor, wenn ich jetzt da mit meiner Maglight im Cockpit sitze und leuchte jetzt da rum, das blendet doch wohl, oder?
Auf jeden Fall. Also wir haben in den größeren Flugzeugen haben wir ja die herstellerseitigen Taschenlampen in der Regel fest im Cockpit verbaut. Und was man da bei Textron und Beechcraft und wie es auch alle heißen heute immer noch bekommt, sind diese riesigen explosionsgeschützten Glühbirnen-Stablampen, die für den eigentlichen Betrieb völlig unpraktisch sind. Ich habe auch gute Erfahrungen mit so einer Anglerkopflampe mit einem relativ schwachen Rotlicht gemacht. Wie du schon sagtest, wenn man ansonsten eine sehr helle weiße Lampe benutzt, dann versaut man sich die Nachtsichtfähigkeit für die nächsten Minuten. Und das will man auf jeden Fall gerade auf einem Nachtsichtflug überhaupt nicht. Also generell habe ich das Cockpit beim Nachtfliegen immer so dunkel wie irgendwie möglich, um draußen möglichst viel wahrnehmen zu können.
Also wenn ich vielleicht mal aus meiner eigenen Erfahrung raus an der Stelle, als wir zusammen geflogen sind, da kann ich mich dran erinnern, wir sind ja PA-28 geflogen. Und ich hätte das nie gedacht, dass, also genau jetzt zu diesem Thema mit dem Licht, wir haben wirklich das Cockpit-Panel so weit runtergedimmt, wie es ging, ne? Damit man wirklich die Hauptaufmerksamkeit eben nach draußen hat. Das macht wirklich wahnsinnig viel aus, hätte ich nie gedacht, dass das so ein Faktor ist, sondern ich hätte es eigentlich andersrum erwartet, dass man sagt, okay, ich will natürlich auch die Instrumente vernünftig lesen können, aber das stört schon sehr, ne? Also das ist schon wichtig, dass man das auch vernünftig managen kann.
Also wenn ihr das jetzt so stark runtergedimmt habt, kann man aber trotzdem noch gut alles ablesen. Geschwindigkeit, Höhe, künstlicher Horizont.
Auf jeden Fall. Ja? Die okay. Augen adaptieren sich ja in relativ langer Zeit ans Nachtsehen. Also das kann bis zu einer halben Stunde dauern, bis man dann nachts wirklich gut sieht. Und dann reicht es auch völlig aus, wenn die Beleuchtung im Cockpit ziemlich weit runtergedimmt ist. Man gewöhnt sich nach einigen Minuten daran und kann dann auch die Instrumente wunderbar ablesen. Mhm.
So, also jetzt wissen wir, was mein Flugzeug alles können muss und was es haben muss. Und was muss denn jetzt mein Flugplatz erfüllen?
Der Flugplatz muss für Nachtflugbetrieb explizit zugelassen sein. Dazu muss er in der Regel natürlich Beleuchtung vorhalten, ein Flugplatzbeacon haben, also das Positionslicht des Flugplatzes selber. Und das haben relativ viele Flugplätze in Deutschland. Mal mehr, mal weniger gut. In Bielefeld sind wir da relativ verwöhnt. Wir haben da eine ganz wunderbare, moderne LED-Beleuchtung an meiner Heimatbasis in Porta, die wir also auch durchaus mit größeren Flugzeugen dann nachts mal anfliegen. Gibt es eine relativ einfache Bahnbefeuerung. Es gibt keine Rollwegbefeuerung, keine Vorfeldbefeuerung. Also man muss da dann nachts auch schon wahnsinnig aufpassen. Das ist auch einer der Gründe, warum wir mit der Bielefelder Schule das Training im Wesentlichen auf die Verkehrsflughäfen bei uns in der Nähe verlagern, also nach Münster und Paderborn, einfach weil da die Betriebssicherheit, wenn man 20, 30 Landungen macht, deutlich höher ist.
Hm. Also Bielefelder Platz, ich bin ja jetzt selber bei unserer Podcast-Hörerreise dort gelandet. Tolles Ding. Christian, da könnt ihr euch mal auf die Schulter klopfen. Da gibt es hier so einen Platz, da musst du für Run-Up in die Ecke reinfahren, in die Box. Richtig geil. Also kann man nur sagen, ganz großes ja. Tennis, läuft.
Ja, die von Pascal angesprochene LED, das ist jetzt ja auch neu, also das ist auch echt schon heftig, ne? Das macht auch einen Riesenunterschied wieder und ich weiß auch noch damals, Pascal, als wir das gemacht haben, auch das Rollen, das war echt nicht ganz ohne am Anfang, ne? Also das ist halt echt dunkel dann und klar, die blauen Lampen, aber du musst dich echt konzentrieren, wenn du das noch nicht gemacht hast vorher so, dass man darf das echt nicht unterschätzen.
Ja. Also, man wird auch da noch mehr damit konfrontiert, dass auch an den Verkehrsflughäfen, eigentlich an allen Flughäfen, die Befeuerung und Beschilderung primär natürlich für größere und höhere Flugzeuge ausgelegt sind. Man also aus dieser niedrigen Position 50 cm über dem Boden teilweise wirklich schlecht sehen kann. Und dann muss man wirklich langsam machen, um sich jede Bewegung da genau zu überlegen.
Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, also der Flugplatz an sich muss eine Zulassung haben, dass man Night VFR dort machen kann. Welche Plätze so aus deiner persönlichen Erfahrung heraus eignen sich denn gut für die Praxis, dann, dass man auch ein bisschen in die Nacht reinfliegen kann, ohne dass der Flugleiter gleich sagt, wenn ich jetzt hier noch 30 Minuten sitzen bleiben muss, dann kostet es 250 Euro mehr. Das würdest du empfehlen?
Ja, das ist natürlich gerade bei den kleinen Verkehrslandeplätzen oder Sonderlandeplätzen schon immer ein Thema. Der Flugleiter muss ja in aller Regel leider da sein, auch wenn er dann nur um 22 Uhr ein einziges Flugzeug landet. Preiswert ist es auffällig bei den Regionalflughäfen. Also Paderborn, Münster fallen mir da absolut positiv auf. Da haben wir keine Betriebseinschränkungen in der Nacht eigentlich. In Münster kann man rund um die Uhr landen, Platzrunden fliegen zum selben Preis wie tagsüber. Paderborn hat, glaube ich, eine Einschränkung. Ab 22 Uhr dürfen da keine Platzrunden mehr geflogen werden, ist aber grundsätzlich auch erreichbar. Hannover hat die ganze Nacht über normalen Betrieb. Auch da ist nur eine Einschränkung, was Platzrunden angeht. Es gibt da also schon noch einige, die man nachts nutzen kann. Wenn das jetzt ein kleinerer Platz sein soll, steht man immer vor der Aufgabe, im Vorfeld mit dem Platzbetreiber, mit dem Flugleiter zu klären, ob dann abends jemand da ist, der das Licht anmacht. Und leider läuft es dann meist darauf hinaus, dass man die zusätzliche Zeit auch bezahlt. Und das kann bei einigen Plätzen durchaus teuer werden.
Wie viele Stunden fliegen wir beide denn jetzt so zusammen, unser Night VFR Schüler, Lehrer?
Ja, wenn wir das, wie du eben angerissen hast, in einer Nacht abreißen möchten, dann müssen wir mindestens 5 Stunden fliegen.
Okay.
Im Training. Das ist also relativ ambitioniert, aber machbar. Auf jeden Fall.
Gut.
Und es gibt noch ein paar weitere Anforderungen an die Flugzeit. Also du musst in dieser Zeit 5 Landungen alleine machen. Der Lehrer muss also irgendwann aussteigen und sagen, jetzt geht's alleine los. Es muss mindestens ein Überlandflug dabei sein. Also wir können nicht die ganze Zeit am Heimatflugplatz bleiben. Der Überlandflug steht in der Part FCL mit sage und schreibe 27 Meilen. Wir müssen uns also nicht allzu weit vom Platz wegbewegen.
Okay. Und wie viele
Stunden? Und eine Besonderheit, die wir, wenn ich das gerade noch kurz anreißen darf, die wir letztes und vorletztes Jahr in Porta hatten. Wir haben in Porta wahrscheinlich den einzigen IFA-ausgerüsteten Motorsegler Deutschlands. Und damit haben wir Nachtflugausbildung gemacht. Das haben also mehrere Leute ihre Nachtflugausbildung auf diesem Motorsegler gemacht. Echt? Das ist auch möglich.
Also ein bisschen steil, oder? Ich habe Night VFR auf dem TMG. Jetzt kommst du. Das ist geil.
Dann ist das nahtlos für deine Single-Engine-Piston-Class-Rating anerkennbar.
Wow.
Also du.
Aha. Wenn du jetzt sagst, 27 Meilen solo, das heißt, das ist ja nicht
viel. Nein, nicht 27 Meilen solo. Wir müssen einen Überlandflug von mindestens 27 Meilen machen, der sinnvollerweise natürlich dual, also mit dem Fluglehrer ist, um den Schüler auch an die Überlandnavigation bei Nacht ein bisschen zu gewöhnen. Das ist doch schon sehr viel anders als am Tag. Und solo müssen dann nur 5 Platzrunden sein.
Ah, okay. Also es gibt keine Minimumstunden, wie jetzt zum Beispiel zur PPL-Prüfung, dass man sagen muss, du musst jetzt 12 Stunden solo geflogen sein, dass ich meinen Stempel von dir für Night VFR kriege.
Nein, es müssen 5 Stunden Flugausbildung insgesamt geflogen worden sein, also Blockzeit. Den Begriff Blockzeit gibt es ja eigentlich nicht mehr, aber wir verwenden den auch in der Schule nach wie vor noch. Und davon müssen 5 Landungen solo sein und wir müssen einen Überlandflug daran gemacht haben.
Gibt es da eigentlich auch eine 90-Tage-Regelung bei Night VFR?
Die 90-Tage-Regelung greift dann, wenn du Passagiere befördern möchtest. Dann musst du natürlich in der Klasse oder auf dem Muster, dass du mit den Passagieren fliegen möchtest, innerhalb der letzten 90 Tage 3 Starts und Landungen absolviert haben. Und einer davon muss dann mindestens bei Nacht gewesen sein. Ein Start, eine Landung.
Okay.
Ah, okay.
Es gibt aber auch da wieder einen kleinen Kniff. Sobald du ein Instrument-Rating hast, entfällt das.
Dann ist das gültig, das Night VFR.
Dann nimmt man an, dass du auch jederzeit bei Nacht in der Lage bist, sicher zu landen, auch wenn du das innerhalb der letzten Wochen und Monate nicht getan hast. Aha. Hm. Ob das jetzt sinnvoll ist, sei mal dahingestellt.
Ja. Vielleicht an der Stelle mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen mal nachgefragt. Ich könnte mir vorstellen, dass natürlich, wenn man jetzt nicht ganz so viel fliegt, und wir haben eben schon gesagt, die Rahmenbedingungen für Nachtflug sind teilweise auch nicht ganz so einfach, infrastrukturbedingt in Deutschland oder Europa. Und jetzt will ich das halt irgendwann mal machen, weil, keine Ahnung, ich laufe halt irgendwie in den Sonnenuntergang rein. Ich hatte das übrigens selber am Wochenende, am Sonntag bin ich in Porta runtergegangen, weil mir 5 Minuten gefehlt haben übrigens am Ende. Dann kommt man natürlich auf Ideen und sagt, Mensch, ich habe ja Night VFR und hin und her. Und dann ist halt eben genau diese 90-Tage-Regel auch noch da. Ne? Also ich glaube, das ist dann schon in der Praxis vielleicht schon ein Thema, ne?
In der Praxis auf jeden Fall. In der Regel ist es so, dass erst mit Beginn der Nachtflugsaison, jetzt so im Oktober, vielleicht schon im September, die Leute wieder ihre ersten Nachtlandungen machen und dann wieder current sind, um das Nachtflugrating dann eigentlich auch erst wieder nutzen können. Aber was du gerade schon sagtest, so dieses in die Nacht reinlaufen, weil man am Startflugplatz irgendwo ein bisschen verspätet weggekommen ist oder doch vielleicht noch einen Kaffee zu viel getrunken hat, ist, glaube ich, auch so der häufigste Anwendungszweck vom Nachtsichtflug in Deutschland. Die Leute kommen irgendwo ein bisschen verspätet los und laufen dann halt einfach so eine Viertelstunde, 20 Minuten vielleicht noch in die Nacht rein und landen dann an ihrem Heimatplatz, so also ein bisschen nach Ladenschluss.
Hm. Wenn es erlaubt ist.
Wenn es erlaubt ist. Gerüchten halber, manchmal auch, wenn es nicht erlaubt ist, aber
dazu äußern wir uns
jetzt nicht. Davon habe ich noch nie was gehört.
Das macht man nicht. Das ist nicht Airmanship. Pascal, wie ist denn das eigentlich so mit Flugplan, wenn ich nachts unterwegs bin?
Großes Thema. Nachtsichtflüge, die über die Umgebung des Abflugplatzes oder Startflugplatzes hinausgehen, unterliegen auch der Flugplanpflicht. Das heißt, ich muss einen aufgeben, in welcher Form auch immer. Früher konnte man das natürlich mit diesem schönen DFS-Formular machen, das sich seitdem auch irgendwie nicht geändert hat und auf dem die meisten Informationen, die man mittlerweile online aufgibt, fehlen. Mittlerweile machen das die meisten dann über dieses DFS-AIS-Tool, das ist relativ gut, oder nutzen halt die Flugplanfunktion von ForeFlight und wie sie alle heißen. Damit geht das relativ bequem. Wenn wir den Theorieunterricht für die Nachtflugausbildung machen, schauen wir uns natürlich auch nochmal an, wie so ein Flugplan funktioniert, welche Informationen da reingehören, wie man den ausfüllt. Aber das ist auch schon was, an das man sich gewöhnen muss und das man auch machen muss.
Jetzt hast du es ja gerade angesprochen, DFS ist ja dann diejenigen, die für mich zuständig sind, die FIS-Experten, wie sie ganz offiziell heißen. Jetzt machen die aber auch irgendwann mal Feierabend im Sommer. Mit wem funke ich denn dann?
Die FIS hat, ich glaube, dieser Plan ist jetzt im Zuge der Corona-Krise wieder so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, hatte aber ursprünglich den Plan, ihre Öffnungszeiten auszuweiten, zumindest auf 20 Uhr auch in der Winterzeit. Umgesetzt haben sie das nach meinem Kenntnisstand bisher noch nicht. Man ist aber verpflichtet, auf Überlandflügen Sprechfunk herzustellen, also Two-Way-Radio-Communication. Und die einzigen, die dafür dann noch übrig bleiben, sind dann die Platzcontroller, also der Tower oder die Radarsektoren. Also man würde, wenn man jetzt hier von Porta oder Bielefeld Richtung Norden losfliegt, mit Bremen Radar funken. Und das ist auch immer ganz interessant. Bis vor einigen Jahren herrschte ja auch noch Freigabepflicht für Nachtsichtflüge. Das ist noch gar nicht so lange her, 8-9 Jahre. Da brauchte man noch eine Freigabe von dem Radarlotsen, um dann auf seiner Nachtflugstrecke fliegen zu können. Und das hat wirklich lange gedauert nach der Umstellung, bis das auch bei den Lotsen angekommen ist. Die haben also dann regelmäßig Freigaben erteilt, wo es eigentlich gar keine Freigabe bedurfte. Hatte aber auch seine guten Seiten, denn mit dieser Freigabe war man dann ähnlich wie auf einem IFR-Flug auch so ein bisschen von seiner Verantwortung für die Luftraumstruktur nicht entbunden, aber doch zumindest entlastet, wenn einem der Lotse dann gesagt hat, fliegen Sie direkt nach, keine Ahnung, Elbe VOA oder Alster VOA oder was auch immer, dann konnte man da einfach mehr oder weniger ohne Rücksicht auf die Luftraumstruktur durchfliegen.
Ich habe noch eine Frage, die kam mir eben gerade so im Sinn. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich haben wir das in der Ausbildung auch besprochen, aber ich auch mal für die Hörer. wir haben ja eben diesen Fall skizziert. Ich bin zu spät weggekommen und plötzlich ist die Nacht da und der Wind frischt auf von vorne auf der Nase, die Groundspeed geht runter. Ich schaff's nicht mehr bis zum Platz. Plötzlich bin ich Nachtflieger. Muss ich dann im Flug einen Flugplan eröffnen oder wie läuft das?
Du müsstest einen Flugplan aufgeben. Das wird in dem Fall allerdings der Radarlotse oder der FIS-Spezialist, mit dem du funkst, für dich selbstständig tun. Wenn er das nicht automatisch tut, könnte man ihn einmal darum bitten. Mittlerweile muss die DFS das auch machen. Das war auch lange Zeit ein großes Thema, das Airfilen von Flugplänen. Die DFS hat sich da lange mit Händen und Füßen gegen gewehrt, ist aber im Zuge der Einführung von SERA dann dazu gezwungen worden. Ich erinnere mich also noch an einen Fall kurz vor der Umstellung auf SERA, als die DFS das zwar auch schon musste, aber nur in begründeten Fällen. Da sind dann einige Piloten, die aus einem der Berliner Verkehrslandeplätze abgeflogen sind, angezeigt worden, weil sie in der Luft einen Flugplan feilen wollten, um IFR weiter zu fliegen. Das war auch in der Pilot und Flugzeug damals, glaube ich, ein relativ großes Thema. Ja. Mittlerweile kann die DFS sich nicht mehr dagegen wehren, Flugpläne in der Luft anzunehmen.
Ah, interessant. Okay, weil deswegen, das hat mich eben nochmal so, wo ich so, was ist denn dann eigentlich? Wie gehe ich da praktisch mit um halt? Aber das ist geklärt, sagst du.
Das ist geklärt. Also genau das gleiche Thema, das du auch gerade anskizziert hast, ist mir selber, kurz nachdem ich damals meine Nachtflugqualifikation, damals hieß es noch Qualifikation, hatte, bin ich in Bremen abgeflogen Richtung Süden und wir hatten auch einfach ein bisschen stärkeren Gegenwind als geplant, sind auch relativ knapp zu der geplanten Zeit losgeflogen und es fehlten am Ende dann ein paar Minuten, um noch bei offiziellem Tageslicht landen zu können. Und der Fluglotse, den ich dann darauf angesprochen habe, hat sich schlicht geweigert, einen Airfall eines Flugplans zu akzeptieren. Und es lief dann darauf hinaus, dass wir tatsächlich nach Bremen zurückgeflogen sind und an dem Tag mit der Bahn nach Hause gefahren sind.
Ja, das sind alles diese Geschichten, die wir, glaube ich, alle kennen. Wo wir gerade dabei sind, sag uns doch nochmal, wie definieren wir eigentlich nochmal genau die Nacht? Das ist ja vielleicht an der Stelle auch nochmal ganz wichtig.
Auch das hat sich geändert. Mittlerweile ist die Nacht rein physikalischer Begriff. Wir müssten uns theoretisch, wenn wir das selber feststellen wollten, die Sonnenscheibe anschauen und messen, wann das Zentrum der Sonnenscheibe 6 Grad unter den Horizont gesunken ist. Das ist natürlich nur so mäßig praktisch. Dafür gibt es dann aber Tabellen im Internet. Der DWD veröffentlicht das zum Beispiel auch in seinen Flugwetterübersichten und so. Also es gibt da eine ganze Menge Quellen, wie man an die tatsächliche Sonnenuntergangszeit für den Platz, an dem man gerade ist, kommt. Und dann muss man sagen, wenn die Sonnenscheibe 6 Grad unter dem Horizont ist, ist es auch schon dunkel.
Aber das sind, ich hab immer noch so im Kopf diese Sunset plus 35 irgendwie Minuten.
Also genau, das war die Regelung früher und das hatte natürlich wenig praktische Relevanz, weil es unter Umständen dann Sunset plus 15 Stunden stockenfinster war und man aber ganz munter ohne Nachtflugqualifikation und ohne Beleuchtung Platzrunden noch fliegen konnte. Mittlerweile ist das, man kann ja über die EU immer sagen, was man möchte, aber im Zuge der europäischen Harmonisierung und der SERA ist doch für uns Flieger schon einiges besser und realistischer geworden.
Du sagst es gerade, EU, fliegen hier, fliegen drüben, haben wir, also drüben USA, haben wir ganz am Anfang auch schon mal ganz kurz angerissen. Da gibt es ja sowas nicht wie eine spezielle Nachtflugausbildung oder Qualifikation, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Sondern das ist quasi im normalen PPL enthalten. Du hast gesagt, man kann es inzwischen auch ja bei uns im Rahmen der normalen PPL-Ausbildung mitmachen. Hast du eine Erklärung, warum es da so diesen Unterschied gibt zu den USA?
Ich glaube, das ist einfach eine Mentalitätssache. Die Amerikaner sind sehr pragmatisch und sagen halt, wenn du in der Lage bist, eine Privatpilotenlizenz zu erwerben, die Prüfungen sind da ja auch durchaus nicht ohne, dann bist du auch qualifiziert, das unter allen Bedingungen, die dich erwarten können, zu tun. Und genauso gibt es in den USA ja auch kein Funksprechzeugnis, kein Radio Telephony Certificate. Das ist einfach Teil des normalen Betriebs, der normalen Ausbildung. Und auch da sieht der Prüfer in den USA, wenn er mit dem Student unterwegs ist, kann der jetzt funken oder nicht. Und wenn er nicht happy mit der Radio Communication ist, dann wird er da auch seine Unterschrift nicht drunter setzen. Wir haben halt in Deutschland und in Europa vielleicht einfach ein bisschen den Hang, alles etwas genauer und besser regeln zu wollen.
Ja, das hatten wir ja auch schon so ein bisschen als Thematik, auch bei unserer Folge zum Thema Fliegen in den USA und überhaupt. Ich glaube, du hast es eben auch gesagt, dieser Pragmatismus-Gedanke oder dieses Pragmatismus oder der pragmatische Herangehensweise an viele Sachen. Ich glaube, das ist da sehr ausgeprägt in der Fliegerei auch. Und das ist wahrscheinlich auch an dieser Stelle halt natürlich das Thema dann. Ne? Und ja. Du machst das ja jetzt ja bei uns in Bielefeld jetzt schon ein bisschen länger, immer wenn es jetzt halt losgeht, so Oktober rum. Was ist so deine Erfahrung? Also zum einen glaubst du, wenn das Ganze ein bisschen einfacher wäre, beziehungsweise es ist ja am Ende, die Ausbildung selbst ist jetzt nicht unbedingt schwierig, aber ich glaube viele, so habe ich es auch wahrgenommen, auch bei uns, ja, die sehen das dann so irgendwann mal so als, jetzt mache ich halt auch noch Nachtflug. Das ist nicht sofort da, ne? Also sprich, die Leute brauchen eine gewisse Zeit, vielleicht auch ein bisschen Erfahrung erstmal auf einem anderen Level. Aber was ist da eigentlich, wie ist so deine Wahrnehmung, wenn du mit den Schülern heute das machst und so die Entwicklung vielleicht auch die letzten Jahre, wie siehst du das?
Also ich glaube, die Ausbildung, so wie sie bei uns in Europa und in Deutschland geregelt ist, ist schon durchaus realistisch. Auch die Tatsache, dass wir hier auf eine Prüfung ja vollkommen verzichten. Der Schüler muss also nur diese Ausbildung absolvieren.
Genau,
muss das nachweisen, dass er diese Ausbildung absolviert hat.
Genau, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Hintergrund. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so klar geworden ist bisher. Das ist keine Prüfung am Ende, ne? Sondern du musst einfach nur die Sachen machen, die du eben erklärt hast. Und
genau,
wenn man
es gibt
das
auch keinen Durchfall
solide macht, dann ist das damit erledigt. Ne? Genau, ja.
Genau, man macht diese Ausbildung. Natürlich ist da so ein bisschen der Knackpunkt, diese 5 Soloplatzrunden. Also wenn der Kollege, der dann da die Ausbildung macht, sich nicht sicher fühlt mit dem Schüler, dann wird er den natürlich nicht auf diese 5 Soloplatzrunden schicken. Und dann ist die Ausbildung damit natürlich irgendwo nicht abzuschließen. Mir ist jetzt eigentlich persönlich kein Fall bekannt, wo das tatsächlich mal passiert wäre. Was durchaus vorkommen kann, ist, dass man dann halt eine zusätzliche Trainingssession einschiebt und dann halt nochmal 10 Landungen extra irgendwo macht. Bisher haben aber alle bei uns diese Ausbildung dann letztendlich erfolgreich abgeschlossen. Und die Mischung an Schülern, die zu Beginn der Ausbildung antritt, ist auch eigentlich sehr, sehr bunt. Also wir haben einige Privatpiloten, die schon seit 20 Jahren ihre Lizenzen haben, die dann sagen, jetzt mache ich doch noch mal ein bisschen weiter, mache noch mal Nachtflug. Wir haben aber auch relativ viele Schüler, die unmittelbar nach ihrer PPL-Prüfung dann das Night VFA machen, weil sie sich fliegerisch weiterentwickeln möchten. Vielleicht das ja auch eine Voraussetzung zum IFA ist.
Ja. Also wir machen es jetzt mal so, du hast ja eben auch zum Beispiel diese 27 Meilen da angesprochen. Das machen wir ja in Kombination, wenn wir halt eben von Bielefeld dann nach Münster, Osnabrück fliegen. Und ich glaube, da auf dem Weg kriegst du ja auch schon einen Eindruck, wie der jeweilige Schüler so mit dieser Situation klarkommt. Ne? Also sprich, wie ist die Umgebungswahrnehmung, wie ist das Handling im Cockpit unter eben diesen Bedingungen. Und dann, glaube ich, hat man ein ganz gutes Gefühl auch dafür, ob man den dann in unserem Fall dann in Münster, Osnabrück dann eben auch Platzrunden fliegen lassen kann.
Ja, man muss sich natürlich erstmal ein bisschen daran gewöhnen, das Umfeld nachts ist schon sehr anders als am Tage. Es geht schon ein gehöriges Stück weiter in Richtung Instrumentenflug als der normale Tagsichtflug. Auch die Kommunikation mit ATC, also mit den Radarlotsen, da der Nachtsichtflug in Deutschland doch, wie du schon am Anfang sagtest, etwas exotisch ist, sind die da auch sich oft ihrer Sache nicht so ganz sicher. Dann funkt der ein oder andere nachts ja auch auf Deutsch, was ja auch erlaubt ist. Das bringt die Radarlotsen dann regelmäßig völlig zur Verzweiflung, weil denen halt selber auch die Sprechgruppen dann fehlen. Nachts ist alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen kleiner und persönlicher. Also da gibt es dann auch schon mal so den kleinen Schnack noch etwas eher auf den Verkehrsflughäfen mit den Lotsen und dem Personal da. Es ist anders und man muss sich auch wirklich daran gewöhnen, bei Nacht überhaupt zu navigieren. Also jetzt abgesehen von meiner Heimatgegend, nachts nur nach Bodenmerkmalen zu navigieren, also rein auf Sicht, ist wirklich anspruchsvoll. Und deswegen hat der Gesetzgeber auch diese etwas bessere Ausrüstung, was Navigationsequipment angeht, mit reingeschrieben. Die ist also absolut sinnvoll. Wenn man irgendwo Richtung Ostdeutschland fliegt, man kann nachts ja ganz wunderbar mal nach Leipzig zum Beispiel fliegen, um den ganzen Frachtern dann zuzugucken. Das wird, so ab Braunschweig wird das dann schon wirklich relativ dunkel und dünn mit Bodenmerkmalen.
Ja, da ist viel Gegend.
Das stimmt, da ist dann wirklich viel Gegend.
Ja, absolut. Also ich, wie gesagt, ich weiß ja auch, als wir das damals gemacht haben, das war ja auch eine so deiner ersten Dinge, die du mich dann auch gefragt hast, so, ne, guck mal raus, weißt du, wo wir sind, ne? Was ist denn das da hinten, was da alles so leuchtet und so. Und das war schon wirklich spannend. Also das sind halt ganz andere Eindrücke. Auf der einen Seite total faszinierend, aber halt eben auch, wenn es wirklich darum geht, zu sagen, wo bin ich eigentlich gerade, also wirklich nur nach Sicht, ohne GPS, ohne VOR, was weiß ich, DMI, dann ist das echt, das ist nicht so einfach. Ne? Also das muss man schon sagen, weil es sieht wirklich anders aus. Und bei uns, klar, du hast die Autobahn, A2 jetzt als Beispiel, A33, du hast Bielefeld als relativ große Stadt. Aber klar, wenn es dann immer dünner wird und so und was man nicht so unbedingt kennt, das ist schon ganz anders. Das ist definitiv ein Thema. Was würdest du sagen, welchen Mehrwert am Ende bietet das in Deutschland, dass man bei Nacht fliegen darf in der Praxis, beziehungsweise dass man das gemacht hat? Wie würdest du das so sehen?
In der Praxis würde ich sagen, nimmt es aus dem eigenen Flugbetrieb ein bisschen Druck, weil man eben dieses Szenario, man ist irgendwo auf der Insel mit Verwandtschaft Kaffee trinken gewesen und die haben sich ein bisschen verquatscht und jetzt kommt man etwas zu spät los. Man läuft mit geringerer Wahrscheinlichkeit Gefahr, dann auf der Insel zu stranden. Also die Wahrscheinlichkeit, nach Hause zu kommen, ist einfach ein Stückchen größer. Und die fliegerische Entwicklung fördert das schon nochmal sehr, eben weil da einige Elemente auch aus dem Instrumentenflug bei sind. Man beschäftigt sich wieder mit anderen Themen und wird herausgefordert, sich mehr mit dem Flugzeug und mit Luftraumstrukturen, mit Systemen zu beschäftigen. Man wird auf jeden Fall nicht dümmer davon. Und wenn man den Aufwand mit diesen 5 Stunden und den paar Landungen dagegen hält, gibt es meiner Meinung nach wenig Gründe, das nicht zu machen.
Ja, also das ist ja auch im Grunde mein Fazit, dass also auf jeden Fall, es ist eine, ja, in dem Sinne wirklich sprichwörtlich eine Erfahrung wert, dass man das einfach mal gemacht hat, mal gesehen hat. Es ist auf der einen Seite wirklich faszinierend, das zu tun, und es verdeutlicht einem doch auch nochmal ganz andere Dimensionen, mit denen man es dann da zu tun hat, und Einschränkungen. Und ja, es fordert einen dann, wie du gerade schon sagst, dann auch in Bezug auf bestimmte Instrumente oder so. Ich weiß auch noch, als wir die erste Landung damals in Münster-Osnabrück gemacht haben, auch mit dem Abfangen, es ist ja dann klar Riesenbahn, aber dann auch nochmal irgendwie dunkel so halb. Und das sind dann schon nochmal auch eigene Dinge, die man dann da erfährt. Und also ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, das irgendwo bei euch zu machen, gebt euch das rein aus Erfahrung schon. Und ja, es macht euch nicht dümmer als Flieger.
Pascal, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke in die Night VFR von dir. Das hat uns jetzt auch theoretisch schon mal schlauer gemacht, also mich zumindest. Weil jetzt bin ich ein bisschen angefixt.
Wann geht's los?
Morgen. Morgen. Pascal ist morgen gebucht. Morgen Nacht wird voll durchgeprügelt. Nein, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, um uns da mal den Einblick zu geben. Auch, dass Christian ein bisschen Einblick gegeben hat in die Ausbildung mit dir. Das ist natürlich auch der Idealfall gewesen, dass ein ehemaliger Schüler mit dem Fluglehrer dann hier zusammen im Podcast gesessen hat. Wenn ihr jetzt Lust auf Night VFR bekommen habt, dann erkundigt euch doch einfach mal bei eurem Verein eures Vertrauens oder auch in der Flugschule über die Gegebenheiten, die wir jetzt hier gerade besprochen haben. Wie es der Christian gesagt hat, wir wünschen euch bei der Ausbildung ganz, ganz viel Spaß. Also das ist eine Bereicherung. Der Pascal hat es ja auch eben angesprochen. Es macht ja nicht dümmer. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass die Fliegerei auch der Bereich ist, dass man auch nach 40 Jahren Fliegerei sagen kann, ich habe heute wieder was dazugelernt. Und wenn ihr dann diese Berechtigung in der Lizenz stehen habt, dann schreibt uns doch einfach mal eine Nachricht. Wir würden uns wahnsinnig über eine kurze Info freuen, auch über eure Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Das wäre für uns auch einfach mal schön zu erfahren, was da so gelaufen ist. Und jetzt gebe ich aber erst nochmal an Christian zurück. You have control.
Ja, genau. Dankeschön. Ja, also wie immer, wie Fritz schon sagt, wir freuen uns über euer Feedback. Ein Feedback @privatpilotenlaunch.fm. Da kommt inzwischen auch ein bisschen mehr. Und wir freuen uns auf noch viel mehr. Gerade jetzt vielleicht auch, wie Fritz sagte, auch zu diesem ganzen Thema, was wir heute hatten. Wenn ihr da Erfahrungen habt, dann schreibt es uns einfach. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, da haben wir immer ein offenes Ohr. Wir packen außerdem ein paar Sachen zum Thema Nightflug, wollte ich gerade sagen, in die Shownotes. Und ja, ihr könnt auch mal bei uns bei Instagram, bei Facebook vorbeigucken und vor allen Dingen halt auch auf der Website, wo ihr immer entsprechend natürlich auch unabhängig von irgendwelchen Podcast-Plattformen, die jede Folge findet, plus halt eben entsprechend all diesen weiteren Informationen. Ja, in diesem Sinne, passt gut auf euch auf. Viel Spaß demnächst auch bei der Nachtflugausbildung, sofern ihr sie noch nicht hattet. Bis zur nächsten Sendung. Alles Gute für euch und always many happy landings. Dankeschön. Der Christian.
Der Fritz.
Der Pascal.
Bis dann. Ciao.
Das war wieder eine neue Folge der Privatpiloten-Lounge, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Fritz, Johann und Christian. Und wenn's euch gefallen hat, dann lasst den Jungs doch eine Bewertung auf Apple Podcast da. Die würden sich sicher freuen. Bis zum nächsten Mal.